Daniel Kieslinger ist hier im Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast-Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Wie sehr freust du dich auf dieses Blind Date?
Ich freue mich sehr aufs Blind Date, bin sehr gespannt und mal schauen, was mich erwartet.
Was ist für dich ein gutes Gespräch?
Ein gutes Gespräch ist ein Gespräch auf Augenhöhe, wenn man gut ins Viben kommt, wenn man gut miteinander Themen besprechen kann und wenn man auch gut diskutieren kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist.
Dr. Matthias Müller ist heute hier. Wie geht's dir?
Gut, super.
Wie oft machst du so Blind Dates?
Blind Dates mache ich selten. eigentlich nie.
Aber selber gesagt. Hast du dich irgendwie vorbereitet?
Ich habe die eine oder andere Podcast-Folge gehört jetzt nochmal so und habe gedacht, einfach mal ums Format kennenzulernen, was so passiert.
Was macht für dich ein gutes Blind Date aus?
Spannende Menschen, Themen und dass man ein gemeinsames Thema findet.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Ich würde sagen, das Team hat diesmal ein sehr gegensätzliches Paar zusammengetan. Gegensätzlich in dem Sinne, was das Verständnis von Innovation ist und vielleicht auch gegensätzlich in dem Sinne, was so Kern der Arbeit ist. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich darf vorstellen, Dr. Matthias Müller, das ist Daniel Kieslinger. Daniel Kieslinger, Dr. Matthias Müller.
Freut mich.
Ebenso. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das Wichtigste ist ja für uns immer, haben wir es geschafft, ein Blind Date zusammen zu bekommen? Habt ihr euch schon mal gesehen?
Ich glaube nicht.
Nee. Bis auf die 10 Sekunden auf der Treppe haben wir uns
genau. Könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, also kurz sagen, was ihr macht? Daniel.
Genau, ich bin Geschäftsführer der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz. Wir sind im Prinzip der Zusammenschluss aller Wohlfahrtsverbände und der Spitzenverbände der Wohlfahrtsverbände in Rheinland-Pfalz. Mhm.
Ja, ich bin Leiter der Forschung und Entwicklung bei der Schott AG in Mainz und damit auch für Innovation im Konzern zuständig.
Ja. Und dann ist ja eine zweite Regel bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, dass ihr euch ein Geschenk mitbringen sollt. Und das Besondere ist, dass ihr ja immer nicht wisst, wem ihr dieses Geschenk übergebt und gleichzeitig soll es euch ein bisschen beschreiben. Vielleicht magst du, Matthias, dessen Geschenk wir nicht gesehen haben, als er hier reinkam, mal dein Geschenk überreichen an Daniel und erzählen, was es mit dir zu tun hat.
Ja, ich habe zwei Geschenke mitgebracht. Erst habe ich gedacht, das eine Geschenk muss sein, aber ich fange mal mit dem anderen an. Das ist ein Buch, über das bin ich gestolpert beim Innovations- und Zukunftsevent in Berlin. Eat Good heißt es der Originaltitel ist eigentlich World Changing Food. Und das ist von Johann Rockström, der leitet in Potsdam das Klimafolgenforschungsinstitut. Und nebenbei hat er so ein Kochbuch verfasst mit dem Ansatz, nachhaltig zu kochen, nachhaltiges Essen. Fand ich total spannend. Bei der Konferenz gab es auch nachhaltiges Essen, also sowas wie aus braun gewordenen Bananen dann irgendwie ein leckeres Gemüse machen. Und das ist insofern spannend. Zum einen koche ich selber gerne und zum anderen ist das Thema Nachhaltigkeit auch eines, was wir in der Firma verfolgen, was ganz klar auf unserer Agenda auch bei der Forschung und Entwicklung steht. Und dann habe ich mir gedacht, damit kann man vielleicht was anfangen. Und dann noch was Praktisches dazu, weil Forschung und Entwicklung für ein Glasunternehmen, das wäre irgendwie, da wollte ich doch unbedingt Glas mitbringen und das sind Glastrinkhalme. Strohhalme passt natürlich nicht, weil es sind Trinkhalme. Und die sind auch bei uns in den Laboren mit Laser markiert worden. Insofern viel Vergnügen damit und Spaß beim Benutzen.
Vielen Dank, da bin ich sehr gespannt. Ich esse gern, von dem her passt es wunderbar.
Das ist gut.
Daniel, was hast du mitgebracht?
Ich habe auch ein Buch mitgebracht, und zwar Thema Innovation, künstliche Intelligenz in der Kinder- und Jugendhilfe. Mhm. Das Buch, da ich selber einen Artikel mitschreiben können, wo wir einfach auch nochmal die Kinder- und Jugendhilfe als ein Teil der Wohlfahrtspflege auch nochmal darstellen und auch zum Thema Innovation zu sagen, wie können wir auch in der Wohlfahrtspflege, in der sozialen Arbeit die Innovation und die technische Entwicklung nutzen, um unsere Arbeit besser zu machen, um für unsere Adressatinnen und Adressaten die Angebote zu verbessern, aber auch für unsere Mitarbeitenden Arbeitserleichterungen herzustellen und dementsprechend auch zum Thema Innovation. Und da es wurde ja schon angeteasert, wir haben ein unterschiedliches Innovationsverständnis. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob wir vielleicht nicht doch ein ähnliches Innovationsverständnis haben oder eben in anderen Bereichen.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, das war auch von mir nur so angeteasert, weil ich dachte, ihr kommt aus so unterschiedlichen Bereichen. Ja. Ist das dann das gleiche Verständnis? Aber vielleicht, Matthias, kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen, was Schott ausmacht?
Ja.
Was sind die Produkte? Wo findet Innovation statt?
Ja, also ist schon kurz angeklungen. Schott AG, wir sind ein Unternehmen, das Spezialglas herstellt. Und was heißt Spezialglas? Das ist alles das, was man landläufig nicht so kennt. Also es ist nicht Trinkglas, es ist nicht Fensterglas und es ist an ganz vielen Stellen im Einsatz, wo man es überhaupt nicht merkt. Was man vielleicht noch kennt, ist das Thema Ceran-Kochfeld. Das haben viele zu Hause und benutzen es, wo aber ganz oft auch gar nicht Schott draufsteht. Aber daneben gibt es nahezu alle Lebensbereiche, in denen unsere Produkte oder unsere Materialien vorkommen, aber so gut versteckt sind, dass es eigentlich keiner wahrnimmt. Es geht vom Airbag-Zünder im Auto über die Kamera am Handy, die durch unser Glas durchguckt, oder Farbfilter. Das geht in den Pharmabereich, wo die Glasverpackung, also Fläschchen, in denen zum Beispiel Covid-Impfstoff dann verpackt wird. Glasspritzen ist so ein Thema. Über in Flugzeugen Materialien, dass das Flugzeug ordentlich navigieren kann, in der Halbleitertechnologie, im Weltraum. Also es gibt kaum Lebensbereiche, in denen wir nicht Glas als Material haben und das dort immer eine sehr wichtige Rolle spielt.
Mhm. Stoßt ihr die Innovationen an oder eure Kunden? Also alles das, was du so genannt hast, war wer fragt da wen an? Oder wer hat eventuell, produziert ihr was und sagt, das könnte man da und da einsetzen?
Ja, das ist ein Wechselspiel. Idealerweise lernen wir immer von Kunden, was deren Problem ist. Und dann finden wir Lösungen dafür. Oder aber es gibt schon Ideen der Kunden, die sagen, Mensch, ich habe da Glas, aber das funktioniert nicht so richtig. Und dann fangen wir an zu gucken, wie können wir das besser machen oder können wir überhaupt irgendwas machen. Also Glas hat tolle Eigenschaften, die passen an manchen Stellen sehr, sehr gut. Also alles, was optisch ist, kann man sich ja vorstellen, aber manchmal auch rein mechanisch. Und manchmal gibt es aber auch, dass das Glas gar nicht passt. Dann denken wir manchmal auch in andere Richtungen, in andere Materialien. Aber wir orientieren uns eigentlich meistens an einem Problem, das existiert, und versuchen dafür eine Materiallösung.
Und welche Menschen arbeiten bei euch? Was haben die für eine Ausbildung? Wie ticken die? Also ich finde immer, wenn man so auf so Firmen denkt, man, wer ist denn da drin? Sind das alles Naturwissenschaftler? Oder?
Es sind überwiegend Naturwissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftler aller Couleur, also natürlich Chemie, Physik, Ingenieurinnen. Wir haben aber auch so exotische Profile wie Neurowissenschaftler. Weil natürlich das Thema datenbasiertes Arbeiten, datenbasiertes Entwickeln im Bereich Data Science, da kann man aus einer ganz unterschiedlichen Ausbildung kommen, Mathematikerinnen. Das ist so die Bandbreite.
Daniel, jetzt erzähl du mal.
Wir haben eine ganz andere Bandbreite. Wir haben ja quasi in unseren Wohlfahrtsverbänden bieten wir im Prinzip alle sozialen Dienstleistungen von der Wiege bis zur Bahre an, kann man sagen. Mhm. Und da haben wir auch ganz unterschiedlichste Angebotsstrukturen, also von Einliederungshilfe, Kinder-Jugendhilfe, also ganz klassische Erziehungshilfen, Kitas etc. Dann Wohnungslosenhilfe, Suchtberatungsstellen. Also wir bieten ja das gesamte Spektrum an sozialen Dienstleistungen ab. Und gerade, wo du auch gesagt hattest, wir gucken quasi auf die, du hast gesagt, die Probleme eurer Kunden, wir würden sagen, auf die Bedarfslagen unserer Adressatinnen und Adressaten und schauen, was brauchen die, wo können wir entsprechend Unterstützungsleistung anbieten, damit die ihre Teilhabe verwirklicht sehen. Und das ist so im Prinzip auch unsere Herangehensweise, zu sagen, wo sind die unterschiedlichen auch gesellschaftlichen Entwicklungen, wo sind die individuellen Probleme und wie können wir das gemeinsam mit unseren Adressatinnen, mit unseren Mitarbeitenden gucken, wie können wir da gut entsprechend den Bedarfen entlang und gerecht auch werden. Und da muss man natürlich auch immer gucken, wie ändern sich die Bedarfslagen, wie ändern sich die Herausforderungen, und natürlich immer gucken, wie kann man dem gerecht werden, was die Adressaten und Adressaten brauchen.
Und was ist deine Aufgabe als Geschäftsführer?
gar nicht so leicht zu beschreiben. Wir sind ja im Prinzip ein Spitzenverband der Spitzenverbände, kann man so ein bisschen holzschnittartig sagen. Und wir machen im Prinzip Lobbyarbeit. Also wir machen politische Interessenvertretung für die Adressatinnen und Adressaten sozialer Arbeit. Also für die, wenn man es jetzt so ein bisschen zugespitzt sagen will, von die von Exklusion bedrohten Menschen in Rheinland-Pfalz. Und wir treten hier ein auf den unterschiedlichsten Ebenen, um da die Lebensbedingungen besser zu machen, um die Unterstützungsmöglichkeiten besser zu machen und eben unseren Einrichtungen, Diensten, unseren Mitgliedsverbänden die Möglichkeit zu geben, diese Unterstützung auch gut zu leisten.
Was hast du für eine Ausbildung?
Ursprünglich bin ich Theologe und Philosoph und habe noch Sozialmanagement studiert.
So, jetzt habt ihr, glaube ich, mal ein paar Grundlagen. So, jetzt könnt ihr euch kennenlernen. Und gute Stichwörter im Raum. Was interessiert euch aneinander?
Also ich fand das Geschenk schon mal insofern sehr spannend, weil das Thema gerade Einsatz von KI in der Kinder-Jugendarbeit, aber insgesamt auch im Entwicklungs- und Bildungsprozess und auch im Sinne vielleicht benachteiligter Menschen, das einzusetzen, das finde ich sehr, sehr spannend. Eine ganz andere Frage, die mir so durch den Kopf gerade gegangen ist: Wie weit hat sich eigentlich deine Arbeit, würde ich mal sagen, so in den letzten 5 vielleicht Jahren oder 10 Jahren verändert, dadurch, dass das Thema Migration eine ganz andere Bedeutung bekommen hat?
Das ist eine spannende Frage hinsichtlich gerade auch der gesellschaftlichen Diskurse, also auch wie soziale Arbeit wahrgenommen wird, wie soziale Arbeit ernst genommen wird. Und man merkt ja, und ich bin vorher so hellhörig geworden, als du gesagt hast, ihr stellt vieles her, wo man gar nicht merkt, dass ihr drin seid. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ähnlich bei uns. Mhm. Bei uns ist auch so, man merkt gar nicht, wenn wir da sind, quasi so im Alltäglichen. Ja. Das läuft einfach so. Man merkt dann eigentlich erst, wenn wir weg sind. Also wenn zum Beispiel die Kita nicht mehr funktioniert, wenn die Kinderbetreuung nicht mehr funktioniert, wenn die älteren Menschen nicht mehr versorgt werden können und wenn wir quasi nicht mehr da sind. Und das ist auch das, was uns immer wieder bewegt, zu sagen, wie können wir soziale Arbeit sichtbar machen, wie können wir den Wert unserer Arbeit, das ist ja häufig auch immer so, soziale Arbeit ist immer so konsumtiv, wir sind nur die Ausgaben generieren und nicht die auch als Investition gesehen werden. Ja. Und gerade auch im Kontext der Migrationsdebatte ist ja immer so die Frage, und auch das populistisch dann ausgeschlachtet wird, die brauchen ja nur Geld, das ist ja nur eine Maschine, die dann Geld verschlingt.
Ja.
Was dann auch immer von rechten Populisten dann immer so ausgeschlachtet wird. Ja. Und das merkt man dann auch in der Arbeit, zu sagen, wie können wir unsere Arbeit rechtfertigen? Ja. Was ist das, was wir als gute Arbeit und wichtige Arbeit für die Gesellschaft, für die Demokratie leisten? Und da haben wir auch ganz, ganz große Anstrengungen, das darzustellen. Und genau, also wir hatten vor 10 Jahren hatten wir eine Studie, wo quasi auch nochmal den Social Return on Investment der sozialen Arbeit dargestellt hat. Und darauf aufbauend sind wir eigentlich immer dran, das darzustellen, was wir machen, was für Gesellschaft volkswirtschaftlich und eben als ideellen Wert und auch Demokratie bildend und stützend dabei rauskommt. Yeah. Mhm. Ja.
Was ist das Ergebnis? Also was ist euer Social Return on Investment?
Also das kommt von den Branchen oder kommt von Branche zu Branche, das ist ganz unterschiedlich. Aber beispielsweise bei der Einwilligungshilfe haben wir allein die Ausgaben, die hier getätigt werden, eine Refinanzierung von 87% durch primäre Faktoren, also Sozialabgaben, Steuern etc. Und die Sekundärfaktoren, Ansiedlung von Unternehmen an den Einrichtungen und dann die Menschen, die dann die Teilhabe haben, das ist noch gar nicht mit einberechnet. Also da haben wir auch schon auch Zahlen, valide Zahlen, wo zeigen, soziale Arbeit wirkt und ist nicht quasi nur konsumtiv eine Ausgabe, sondern eine Investition. Und es zeigt sich ja auch gerade in gesellschaftlichen Debatten, die Vielfalt, die gesellschaftliche Zusammenhalt, das ist im Prinzip das, was soziale Arbeit leisten kann. Die Verbindung und der soziale Kit, der da hergestellt wird.
Mhm. Wenn du sowas hörst, Matthias, und du kommst aus einem Unternehmen, was ich ja finde, so ein klassischer, also euer Markenkern ist Innovation.
Ja.
Das ist, wo man drauf schaut, ach guck mal, die produzieren was, da arbeiten die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Ja. Wenn du so eine Beschreibung von Daniel hörst, wie berührt dich das oder was sind deine Gedanken?
Also ganz direkte Anknüpfungspunkte dahingehend, wenn ich schaue, wie hat sich das Feld unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte entwickelt. Wie hat sich auch das Miteinander im Unternehmen und die Bedürfnisse verändert, dann sehe ich heute, dass wir in dem Maße, wie wir Nachwuchs einstellen und dafür sorgen, dass unsere wissenschaftliche Tiefe und unser Know-how erhalten bleibt, auch in nächste Generationen, also um da einfach den demografischen Wandel abzupuffern, dann sehe ich, dass wir heute tatsächlich ganz andere Verhältnisse haben im Sinne der Gleichberechtigung. Ja, also Thema, früher sind nur junge Frauen in Elternzeit gegangen, heute gehen natürlich auch junge Väter in Elternzeit, das ist ganz normal. Und das Thema Kinderbetreuung ist was tatsächlich aus meiner Sicht viel gleichberechtigter heute abläuft. Und damit sieht man natürlich die Bedürfnisse, auch aus einer unternehmerischen Sicht, im Sinne von, wie kriegt man eigentlich, sagen wir, den Arbeitsalltag der eigenen Mitarbeiter gut überein, oder wie schaffen die das, ihre Familienbedürfnisse und ihr soziales Umfeld gut zu gestalten, um dann aber gleichzeitig auch im Beruf wirksam zu werden. Und das ist so ein Bereich, da haben wir natürlich immer wieder auch Berührungspunkte mit, wie sieht das soziale Umfeld aus, wie sieht die Versorgung der Kinder aus, wie ist das mit, und das sind dann alle, die vielleicht in meinem Alter sind, die dann ältere Eltern haben, wo es natürlich Pflegebedürftigkeit gibt und. Und das ist natürlich was uns auch als Führungskräfte jetzt im Führungsteam der Forschung und Entwicklung durchaus intensiv beschäftigt.
Mhm. Und Daniel, wie schaust du auf so ein Unternehmen wie Schott?
Ich finde es immer sehr spannend, also auch gerade mit den, gerade wenn es um Innovation geht und auch die immer am Produkt interessiert und so. Und ich habe auch ganz früh mal Chemie studiert, von dem her ist mir auch diese Welt nicht so ganz fremd und auch die Herangehensweise. Und ich finde auch, man kann platt gesagt viel besser an Zahlen messen, was ihr an Output habt und an quasi Innovationsmöglichkeiten und Fähigkeiten. Das kann man einfach auch, ich sage es mal, einfacher darstellen als jetzt eher so diese weicheren Faktoren, die ja doch immer weniger greifbar sind, als wenn man jetzt sagt, man hat da ein neues Glas entwickelt und dann kann man jetzt da mit folgende Sachen machen.
Ja, ja.
Ja. Du bist wie Faust. Du hast Chemie studiert und Philosophie und Theologie. Genau. Was hättest du für eine Frage, Daniel?
Meine Frage ist, habt ihr im Kontext, gerade wenn du sagst, ja, Kinderbetreuung oder Versorgung von Eltern, habt ihr da auch irgendwie Kontakt mit Wohlfahrts- und Wohlfahrtsorganisationen? Seid ihr da irgendwie auch im Austausch? Habt ihr irgendwie eine Betriebskita oder so? Habt ihr da Möglichkeiten, die ihr für die Mitarbeitenden schafft?
Ja, also es gibt die Schott-Kita, wobei die kombiniert auch mit der Stadt zusammen betrieben wird. Aber das ist ein wichtiges Element. Das sehe ich immer wieder, dass der Bedarf und die Nachfrage eigentlich höher ist als das, was dann die Kita auch leisten kann. Ist aber ein sehr, sehr wertvolles Element. Und wir haben auch ein Beratungsunternehmen im Hintergrund, wo jeder Mitarbeiterin, Mitarbeiter jederzeit anonym anrufen kann mit allen Fragestellungen, die das eigene soziale Umfeld angehen, mit eventuell eigenen Problemen, eventuell mit Problemen mit Mitarbeitern, wenn es in irgendeiner Art und Weise dort Störgrößen gibt, oder aber auch einfach um Backup zu haben für Versorgung von Eltern oder von Pflegebedürftigen in Krankheitsfällen. Das ist durchaus ein wichtiges Element und wird sehr gut genutzt und auch sehr gut angenommen.
Wenn du so fragst, bedeutet das, dass Unternehmen mit euch immer zusammenarbeiten sollen, noch mehr tun sollten?
Also genau vor dem Hintergrund habe ich die Frage gestellt, zu sagen, wie können Wirtschaft und Sozialwirtschaft, soziale Unternehmen enger, besser zusammenarbeiten, gerade auch mit dem Blick darauf, was für eine Grundstruktur in Deutschland, was es braucht, um auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das finde ich auch in der öffentlichen Debatte kommt immer ein Stück weit zu kurz, wenn man sagt, wir müssen die Wirtschaft stärken und auch das Soziale kommt dann auch noch dazu, so ein bisschen platt gesagt. Ja. Was man ja heute auch aus verschiedenen parteilichen Ecken dann hört, ja erstmal die Wirtschaft stärken und dann das Soziale. Und aus meiner Sicht geht das immer nur Hand in Hand, weil wenn man die Grundstruktur, die demokratische, vielfältige Gesellschaft nicht haben, dann fehlen uns Mitarbeitende, dann fehlen uns die Sicherheitsstrukturen und auch die Versorgungsstrukturen in Deutschland und dann kann man sich auf den Kopf stellen und dann wird es mit der wirtschaftlichen Prosperität auch nichts.
Und was wäre da euer Angebot oder was ist so eine Idee, die du hast?
Also meine Idee wäre quasi auch das nähere Zusammen zwischen Wirtschaft und Sozialwirtschaft, dass wir gucken, wo kann man gut kooperieren, gerade so, wie du auch gesagt hast, wie können auch Mitarbeitende davon profitieren, wenn Sozialwirtschaft und Wirtschaft näher aneinander rücken, und eben auch gucken, wie kann eine stabile Finanzierung auch sozialwirtschaftliche Angebote stattfinden und wie kann das auch in der Gesellschaft nochmal transportiert werden, dass das nicht nur Ausgaben sind, die halt so getätigt werden müssen, sondern die auch wirklich einen langfristigen Effekt für die Gesellschaft haben und davon alle profitieren. Und wir waren jetzt mit der Familienministerin auf Delegationsreise in Kanada, wo auch dieses Zusammen oder wie ich das erlebt habe, das Zusammen von Wirtschaft und Sozialwirtschaft ein ganz, ganz enges ist mit dem Blick darauf, wir wollen quasi das Land voranbringen und gemeinsam schauen wir, wie kann Integration gut gelingen von Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise. Und da auch den Vorteil sehen in der Sozialwirtschaft, wir haben die Skills zu sagen, wir können Menschen mit Migrationshintergrund gut ankommen lassen, wir können die begleiten mit Deutschkursen, mit etc., mit Angeboten, die dann einfach auch die Integration und das gesellschaftliche Miteinander stärken und da dann auch eben zum wirtschaftlichen Aufbau dann beitragen.
Mhm. Aber das finde ich auch nochmal einen ganz guten Punkt für dich, Matthias. Man hatte ja auch so in den guten Wirtschaftsjahren, wobei immer die Frage ist, wem geht's gut, wem geht's schlecht aktuell, war ja dieses sich kümmern um die Mitarbeitenden, das war ja sehr stark in der öffentlichen Diskussion vertreten. Und jetzt kommt tatsächlich so, wie du, Daniel, gesagt hast, so jetzt wird's eng und dann muss der Wind wieder rauer wehen und jetzt können wir nicht mehr Elternzeit und so ist vielleicht dann auch nicht mehr so gesehen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Schrott ist. Du begleitest ja das Unternehmen auch schon ein bisschen länger. Ja. Wie siehst du diese Verbindung aus? Ich habe soziale Verantwortung und dadurch, dass ich unterstütze, schaffe ich Raum für Innovation, schaffe ich Raum für besseres Arbeiten. Siehst du das? War es früher besser? Sind diese vermeintlich weichen Faktoren dann doch die harten Kriterien?
Ja. Also ich halte es für ganz essentiell, wenn man das Stichwort Fachkräftemangel sich anguckt, es ist ganz klar, ich arbeite auch gezielt darauf hin, eine stärkere Internationalisierung in meinem Bereich zu realisieren. Nicht nur, weil Diversität oder unterschiedliche Hintergründe zu Innovation, zu Kreativität beitragen, sondern weil wir schlichtweg, glaube ich, wenn wir so immer unseren deutschen Fokus verfolgen, einfach viel zu eng sind. Weil die Welt ist bunter, die Welt hat unterschiedliche Bedürfnisse, auch in Regionen. Und die kann man nur gut adressieren, wenn man auch selber unterschiedlich aufgestellt ist. Und was dabei auffällt, in dem Moment, wo man anfängt, internationaler werden zu wollen, merkt man natürlich sehr schnell, wie gut passt denn eigentlich das Umfeld? Also ist es etwas, was für jemand, der von einem anderen Hintergrund kommt, nahtlos funktioniert? Oder da treten dann ganz plötzlich sehr schnell Störfaktoren auf? Und das beginnt bei Behörden, bei irgendwelchen Aufenthaltsthemen bis hin zu natürlich die Sprache, wo man schauen muss, ist das Umfeld eigentlich überhaupt geeignet, jemand zu integrieren, der vielleicht zum Beispiel nur in der Sprache anders aufgestellt ist. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass wir eine offene Gesellschaft brauchen, und ein gutes soziales Umfeld, das in der Lage ist, auch internationale Menschen oder Menschen mit anderem Hintergrund aufzunehmen und zu integrieren. Denn sonst sehe ich für die Weiterentwicklung und auch den Ressourcenpool, den wir haben, tatsächlich ziemlich schwarz.
An zwei Punkten kann ich ganz gut anknüpfen. Ein Punkt, wo mir so in der Debatte manchmal so ein bisschen aufstößt, gerade wenn Unternehmen quasi um Fachkräfte aus dem Ausland werben, dass sie dann häufig diese Faktoren, soziales Umfeld, Einbindung in die gesellschaftlichen Strukturen vor Ort, in Vereine etc., das häufig auch außer Acht lassen, wo wir auch als quasi soziale Sozialwirtschaft beziehungsweise als soziale Arbeit dann auch ganz gut unterstützen können, hier auch diese weichen Faktoren, wo dann halt auch so Klebefaktoren sind für die Mitarbeitenden, die dann halt in der Gemeinschaft bleiben wollen oder in der Gesellschaft sich auch integrieren und mitgestalten wollen. Ich glaube, das ist ein so ein Punkt, wo man auch voneinander profitieren kann, Wirtschaft und Sozialwirtschaft. Und der andere Punkt, Thema Fachkräfte. Mhm. Thema Fachkräfte ist bei uns auch ein ganz großes Thema. Bei uns fehlen auch in allen Bereichen eigentlich, egal in welchem man hinschaut, Fachkräfte. Und ich finde, da auch da kann man viel besser oder könnte man viel besser miteinander verzahnt gucken, wie können wir gemeinsam schauen, Menschen gut in Arbeit zu bringen, auch eine Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Feldern zu haben, dass man sehen kann, wie gibt es auch die Möglichkeit, vom einen ins andere Feld zu wechseln, wie können wir da gemeinsam Strategien entwickeln, um eben so eine ganzheitliche Blick drauf zu werfen. Wir haben alle die Probleme, Fachkräfte zu gewinnen, jeder wurschtelt so ein bisschen selber vor sich hin, aber anstatt zu gucken als Gesellschaft, wie können wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich glaube, das wäre auch so ein Stück weit meine Hoffnung in den nächsten Jahren zu schauen, wie kann da Wirtschaft, Sozialwirtschaft im Kontext Fachkräfte besser zusammenarbeiten, besser Hand in Hand gehen und auch besser gucken, dass man sich nicht gegenseitig die Butter vom Brot schmiert, sondern vielleicht sogar sich gegenseitig nur Butter drauf schmieren kann, dass das Ganze aus einem Guss dann irgendwie wird.
Durchlässigkeit fand ich gerade ein gutes Stichwort. Würdest du sagen, Matthias, dass Durchlässigkeit funktioniert im Bereich Innovation, also in dem Bereich, wo ihr Produkte innoviert, wo man ja nicht nur Spezialglas, sondern auch Spezialwissen hat. Ja. Könnte jemand aus der sozialen Arbeit bei euch arbeiten und könnte das bereichern? Was wäre das?
Die Schnittstellen sind definitiv vorhanden und wir nutzen die natürlich auch, weil alles, was das Miteinander angeht, was Team angeht, was weiche Faktoren angeht innerhalb so einer Organisation, wie man zusammenarbeitet, aber auch wie sich Gruppen entwickeln, da haben wir natürlich Bedarf und da arbeiten wir natürlich auch mit der Sozialwirtschaft zusammen. Im Kernbereich würde ich sagen, da haben wir schon relativ viel Nerds, die dann sehr in ihrer Materie sind. Aber das sind alles Menschen. Ja? Und insofern spielt es natürlich eine Rolle. Also eine komplette Durchlässigkeit vielleicht eher schwierig, aber da gibt es natürlich Schnittmengen.
Apropos, das sind alles Menschen. Wenn wir schon einen Theologen und Philosophen hier sitzen haben, was braucht der Mensch?
Immer die großen Fragen, die dann gestellt werden.
Ja, genau. Dafür bist du ausgebildet. Du bist ein Nerd in diesem Bereich.
Ja, also ich denke mal, das sind die ganz klassischen Faktoren, zu sagen, wir brauchen eine Gemeinschaft, wo wir uns zu Hause fühlen. Wir brauchen dieses Heimatgefühl, nenne ich es jetzt mal, wo man sagen kann, da fühlt man sich auch angenommen, wie man ist. Das Angenommensein und auch ein gutes soziales Miteinander. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Faktoren, wo man dann jenseits der Basics, dass man halt eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf hat, dass man die Grundbedürfnisse befriedigt hat, das soziale Miteinander, ein gutes soziales Miteinander. Und da kann ich auch, glaube ich, ganz gut dran anschließen, was du gesagt hast, was kann auch so unsere Profession in, ich sage es mal, nerdigen Themen auch voranbringen. Ich denke da an verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die dann tatsächlich in völlig fachfremde Bereiche gewechselt sind, um beispielsweise Innovationsgestalter mitzuwerden. Also gerade Scrum-Thematik oder Projektmanagement und wie man quasi wie man Gruppen gut zusammenschweißt, um eine gute Innovationsfähigkeit zu schaffen. Also ich glaube, das sind auch so nochmal so Perspektiven, die von außen ganz, ganz anders nochmal angestoßen werden können.
Noch eine Anschlussfrage an dieses, was braucht der Mensch? Was fehlt dem Mensch aktuell? Wir sind ja gestartet mit so einer gesellschaftlich aufgepeitschten Diskussion und ich glaube, jetzt wo du auch gesagt hast, dann wird es wirtschaftlich schwächer, dann wird gesagt, wofür ist soziale Arbeit da? Also wo nimmst du Defizite wahr, wo du sagst, da müssen wir uns mehr drum kümmern?
Finde ich immer ganz schwierig, so dann einfache Antworten zu finden, weil ich glaube, diese komplexen Herausforderungen, die wir haben, die können nicht mit einfachen Antworten beantwortet werden. Das ist ja auch immer der Trick von den Populisten, die sagen, wir haben einfache Antworten, kommt zu uns auf die komplexen Probleme unserer Gesellschaft, die einfach so vielschichtig ist. Und ein paar Ansatzpunkte kann man sagen, zu gucken, wie können wir ein gutes Miteinander erwirken, dass quasi diese Vereinzelung, die es ja teilweise die Tendenzen gibt, zu sagen, wie können wir hier gute Gemeinschaften wieder anstoßen, wie können wir Ehrenamt stärken, wie können wir gemeinsam gucken, dass wir an einer Gesellschaft bauen und an einem Strang ziehen, dass wir sagen, wir möchten ja gemeinsam, dass wir ein gutes Leben haben und zwar, dass alle ein gutes Leben haben Und ich glaube, hier muss man ansetzen und an unterschiedlichsten Stellschrauben drehen. Mhm.
Was interessiert euch noch voneinander?
Also ich fand einen Aspekt gerade tatsächlich auch sehr, sehr interessant oder hat bei mir nochmal so so einen Gedanken getriggert. Das Thema, wo Kernaspekte des ja, Sozialen und des Miteinanders eine ganz starke Rolle spielen können und spielen jetzt in meinem Umfeld, das Thema Ideengenerierung und Kreativität. Das ist ein Themenfeld, wo, glaube ich, die allermeisten und gerade in den Naturwissenschaften so, ja, Ideen hat man und ich brauche Zeit und es gibt natürlich sehr effiziente Methoden, Kreativität zu fördern und dafür ein Umfeld zu schaffen. Und das hat ganz viel mit weichen Faktoren zu tun. Und das ist immer wieder ganz spannend, an der Stelle dann so ein Stück weit Menschen in neue Settings zu bringen oder denen auch die Augen zu öffnen, dadurch, dass sie einfach mal in einem neuen Setting sind. Und warum es wichtig ist, ab und zu mal einfach auch aus dem Büro auszubrechen und irgendwo ganz woanders hinzugehen in eine Umgebung, die einfach anders ist Prozesse in Bewegung zu setzen und Kreativität anzutriggern, die essentiell ist für Innovation an der Stelle.
Mhm. Interessiert dich noch was?
Ja, zum Thema Innovation, also wenn man es in den Medien so hört, gerade Autowirtschaft hat Innovation ja verschlafen, ist ja immer so die Nachricht, die kolportiert wird und zu sagen, wie schafft ihr es, dass ihr immer vorne mit dabei seid und auch schnell quasi euch auf sich verändernde Bedarfe anpasst?
Wir hatten die Frage vorhin schon ganz kurz, das hat auf der Zeitskala wirklich eine sehr große Bandbreite. Das eine ist, der Herausforderung gerecht zu werden, schnell sich ändernde Anforderungen auch tatsächlich sich dem zu stellen und in der Lage zu sein, darauf zu reagieren. Das hat was mit Fokus, mit Priorisierung zu tun und einer gewissen Grundfähigkeit, Themen anzugehen. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, gefüllte Schubladen zu haben. Und das ist was dann eine große Langfristigkeit ausmacht. Das heißt, immer wieder Ideen aufzugreifen, ein Stück weit voranzutreiben, auszuloten, was ist da drinnen, und ganz oft dann einfach auch wieder in die Schublade zu legen. Und aber zu wissen, da ist was in der Schublade und wir haben Entwicklungen, die dauern mehr als 10 Jahre. Also wo es Ideen gibt oder auch manchmal Visionen, dass da ein großes Potenzial sein könnte. Oder es ist einfach nur eine Fähigkeit, wo wir feststellen, Mensch, da kann ich was ganz Tolles mit dem Material oder ich kann eine ganz tolle Eigenschaft erzeugen, aber die braucht gerade keiner. Also ultradünnes Glas, das man biegen kann. Das ist weit mehr als 10 Jahre alt bei uns. Und ja, jetzt kommen so Anwendungen, da kann man natürlich sagen, wie braucht die Menschheit ein faltbares Handy? Das ist aber vielleicht nur der Vorreiter, um für ganz andere Produkte Dinge zu ermöglichen, die wirklich sehr hilfreich sind.
Was für eine Kultur ist dann bei euch, die diesen Raum gibt, erstens Ideen ständig zu entwickeln und dafür Zeit zu haben, sie dann auch die Zeit zu haben, sie mal in eine Schublade zu legen und wieder rauszuholen. Also was für, also so Geräte, habe ich gedacht, was ist da auf den Fluren so für ein Geist?
Definitiv, ich würde am ersten sagen, es ist ein bisschen wie Familie. Wo ich immer stutze, wenn von Work-Life-Balance die Rede ist, weil das ist mein Anspruch an meine Arbeit und das transportiere ich gerne auch in das Umfeld zu gestalten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich denke viel lieber in Life-Life-Balance, weil die Zeit, die ich bei der Arbeit verbringe, die meine Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort verbringen, das ist viel Lebenszeit. Und wenn das nur Work ist im Sinne und nicht live, dann ist irgendwas falsch. Und gemeinsam daran zu arbeiten, dass es ein Live-Life ist. Ja, das ist natürlich ein anderes Leben, das hat Anforderungen. Das macht nicht immer nur Spaß, das geht ja gar nicht. Aber ich glaube, eine gewisse Zufriedenheit und Freude dabei zu haben und auch miteinander zu haben und im Austausch, das ist und an der Kaffeemaschine was davon zu erfahren, was gerade am Wochenende war oder was die Familie macht. Oder aber was jetzt die neueste tolle Idee im Labor ist. Das charakterisiert so ein bisschen vielleicht die Kultur.
Aber da hast du mir ein gutes Stichwort auch gegeben, Stichwort Work und soziale Arbeit. Während du dann gesprochen hast, habe ich gedacht, es hieß ja nicht immer soziale Arbeit. Und, oder? Also vor 100 Jahren hieß es dann wie? Wenn du beim Rotkreuz warst, gab es noch gar nicht, ne?
Ja, Fürsorgearbeit.
Muss es diesen Begriff Arbeit haben? Hat das quasi eure Arbeit aufgewertet, dass es Arbeit heißt? Oder hätte es in dem Moment, wo es nur Fürsorge, ich habe mich gerade gefragt, braucht es diesen Begriff Arbeit, um zu sagen, stimmt, die handeln?
Spannender Gedanke, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ob es den Begriff Arbeit braucht. Aber ich glaube, den Begriff Arbeit brauchst du durchaus, weil wenn man auch so sieht, die viel diskutierte Care-Arbeit, die auch unbezahlt verbracht wird, und wenn man dann sagt, Fürsorge, das hat sowas Aufopferndes und das hat so einen Charakter von Aufgabe seines Selbst, und das kann ja nicht Ziel sozialer Arbeit sein, sondern das ist ja wirklich auch die Schaffenskraft, die da drin steckt. Ich glaube, deswegen ist der Begriff Arbeit schon der richtige, und auch zu sagen, wir machen eine Arbeit, die es auch verdient hat, gerecht entlohnt zu werden beispielsweise. Und gerade unter dem Aspekt des Entlohnens sozialer Arbeit, finde ich, ist Arbeit vielleicht genau der richtige Begriff.
Und so, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Jetzt habt ihr euch ja so ein bisschen kennengelernt. Wir haben viele Stichworte gehört. Ist schon so ein bisschen angeklungen, welche Gemeinsamkeiten ihr haben könntet. Wenn ihr so auf euch schaut und eure Bereiche, wo wären denn Anknüpfungspunkte? Was für Ideen könntet ihr gemeinsam entwickeln?
Also was mich tatsächlich noch mehr interessieren würde, ist das Thema, was machen jetzt Möglichkeiten der KI, sowas wie die großen Sprachmodelle, was lösen die gerade aus, was triggern die und was haben die für ein Potenzial? Weil ich einfach, wenn ich auf das Thema schaue, sehe ich sehr, sehr große und mächtige Möglichkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe so mehr ein Gefühl, als dass ich es schon an Fakten festmachen kann, aber ich glaube, das Lernen wird sich dramatisch verändern und verändert sich schon dramatisch. Und auch, dass wie wir mit Wissen umgehen und was eigentlich die menschlichen Fähigkeiten für neue Chancen haben, eine Erweiterung für viele zu bieten, um mal die positiven Seiten der KI da, oder die Potenzialseiten, die ich so sehe. Und das interessiert mich, wie das in deinem Bereich dann eigentlich schon vielleicht wirksam wird, wie das auch aufgenommen wird, weil an vielen Stellen sehe ich eine große Zögerlichkeit.
Ja, also die nehmen wir auch wahr. Also quasi so dieses Tremendum et Faszinosum, würde ich sagen. Auf der einen Seite das Potenzial, das drinsteckt, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Ressortiment zu sagen. Ja. Was steckt da drin, was kann ich darin nicht überschauen? Und beispielsweise im Kontext der Beratung kann man es sehr, sehr gut einsetzen zum Thema Übersetzung von schwierigen einfache Sprache. Mhm. Also zu sagen, wie können wir da auch unterstützen, dass die doch der manchmal professionell überformte Sprech dann in einfache Sprache übersetzt werden kann. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es auch schon Pilotprojekte. Oder aber auch in der Effizienz der Verwaltung zu sagen, wie können wir routinierte und immer gleiche Prozesse so auch abbilden, dass da, Thema Fachkräftemangel, dass da auch schnellere Prozesse dann stattfinden können in Antragsbearbeitung etc.
Ja.
Und auch im Wissensmanagement, du hast gesagt, ganz, ganz viele gehen bald in Rente, die dann auch ganz viel Wissen mitnehmen. Mhm. Und wie können junge Mitarbeitende da auch geschult werden durch Trainingsprogramme, die auf KI basieren? Wie können da auch Wissensmanagement-Systeme aufgebaut werden? Ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial.
Ja.
Mhm. Was hast du für Ideen, Daniel?
Ich hatte mir vorher so gerade mit dem Blick auf quasi die soziale Gefüge, also zu sagen, zu gucken, wie können wirklich, also auch so ein bisschen anschlussfähig an mein Kernthema, also wie kann Wirtschaft, Sozialwirtschaft miteinander auch gemeinsam Botschaften formulieren, dass man wirklich auch diese immer als weiche Faktoren, wie du es auch vorher bezeichnet hattest, die weichen Faktoren wirklich auch als harte Faktoren eigentlich nochmal rausgestellt werden und da auch so zusammen zu überlegen, wie können wir gemeinsam Gesellschaft gestalten in einem Umfeld, wo es doch immer, gerade immer so mehr ein Gegeneinander, so ein Ausspielen ist und auch zum Thema quasi auch politisch immer ausgespielt wird, Sozialwirtschaft gegen Wirtschaft. Und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial drin. Und da würde es mich auch interessieren, wie ihr da auch euch vielleicht auch politisch positioniert, so als Unternehmen, wie ihr das dann auch mit den Mitarbeitern, wie ihr da mit Mitarbeitenden umgeht, die vielleicht auch eher radikale Tendenzen haben. Das wären auch so, so Punkte. Und ja, also da sehe ich auch gerade in den Bereichen viel Möglichkeiten.
Ja. Also vielleicht zur Positionierung, da gibt es ein ganz klares Commitment auch von unserem Vorstand zu dem Thema Demokratie und Grundwerte. Wir haben ja spannenderweise als Unternehmenskern auch tatsächlich die Verantwortlichkeit in unseren Unternehmenswerten zugrunde gelegt, dadurch, dass Otto Schott, der Gründer, mehr als 140 Jahren, damals schon eigentlich einen revolutionären Ansatz für die Zeit im Sinne von was ist die soziale Verantwortung eines Unternehmens für die eigene Mitarbeiterschaft, für den Wohlergehen, aber auch für eine Gesellschaft. Das steht in unseren Stiftungsstatuten heute noch unverändert drinnen und wir versuchen das natürlich auch weiter zu gestalten an der Stelle. Im Sinne der eigenen Mitarbeiter, aber auch im Sinne eines Engagements für eine Gesamtgesellschaft. Und wie ich es vorhin auch gesagt habe, aus der Überzeugung heraus, für eine zukunftsfähige, innovative Industrie brauchen wir Öffnung, brauchen wir Pluralität, brauchen wir Diversität. Und das auch zu transportieren, halte ich für unglaublich wichtig, denn und das, ich habe gestern Abend in einer Nachrichtensendung so einen netten Satz gehört eines Führers, der seit 8,5 Jahren da ist, der, glaube ich, Pflege sogar studiert hat. Und der gesagt hat, in übrigens sehr, sehr gutem Deutsch, gesagt hat, jetzt bin ich 8,5 Jahre da, ich arbeite hier, ich werde gebraucht und ihr habt so viel in mich investiert und jetzt wollt ihr mich nach Hause schicken. Wo ich mir denke, ja, da ist genau so ein Rational, ja, was ist eigentlich der soziale Payback? Ja, und da passieren gerade oder gibt es Ansätze, wo ich sage, das ist völlig widersinnig. Also nicht nur aus irgendwelchen demokratisch auch ethischen Überlegungen heraus, sondern tatsächlich auch in rein wirtschaftlicher Überlegung zu sagen, wie widersinnig ist es eigentlich, jetzt zu fordern, alle müssen nach Hause gehen. Ja. Und also von daher, das ist auch was uns, glaube ich, im Management auszeichnet und wo wir, glaube ich, einen sehr guten Common Sense haben innerhalb der Firma, auch mit dem Vorstand zusammen, in welche Richtung wir uns dort positionieren.
Ich habe ja eingangs gesagt, ihr habt vielleicht ein ganz unterschiedliches Innovationsverständnis und beschäftigt euch tagtäglich mit anderen Dingen. Jetzt, wo ihr euch so kennengelernt habt, und du, Daniel, hast ja gleich gesagt, unser Innovationsverständnis ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Was würdest du sagen oder was ist dir vielleicht auch nochmal wichtig, was wir verstehen, wie viel Innovationskraft in sozialer Arbeit ist?
Das, was du vorher gesagt hattest, mit quasi vielfältige Probleme angehen. Ja. Und ich glaube, das machen wir auch jeden Tag, zu sagen, jeder Mensch ist anders und jeder hat andere Bedarfe und Bedürfnisse. Und da brauchst du eigentlich jeden Tag eine Innovation, zu sagen, wie kann ich den unterstützen, um sozial teilhaben zu können, um die Teilhabe zu ermöglichen, dass er sein Leben gut leben kann und dass auch die Möglichkeiten da sind. Von dem her auch so die Herausforderungen annehmen und sie einfach auch bearbeiten und bewältigen können. Ich glaube, das ist Kernmotor jeder Innovation und da ist dann egal, ob man mit Materialien, mit Menschen oder mit was auch immer arbeitet, diese Herangehensweise ist einfach die gleiche.
Und würdest du sagen, Matthias, dass in euren Innovationen mehr soziale Komponenten drinstecken, als wir vielleicht vor dem Gespräch dachten?
Sag mal, zumindest in der Auswirkung auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal, wir haben viel über das Arbeitsumfeld gesprochen, aber wenn ich direkt auf Produkte schaue, dann sind neue Technologien und technologische Möglichkeiten nehmen Einfluss. Und so Dinge wie oder Möglichkeiten der KI, die wir durchaus auch durch unsere Produkte unterstützen, die ändern sich hochdynamisch. Und was ist immer ein Trigger und ein Bedarf für Innovation, ist immer ein sich änderndes Umfeld oder sich ändernde Randbedingungen. Und dann zu gucken, was macht das eigentlich mit den Menschen und ist das positiv oder nicht, das ist durchaus auch ein Thema, ja, wo man natürlich immer mal überlegen kann, wie geht man mit Technologie eigentlich um und passt das noch für den Mensch als soziales Wesen oder führt es eigentlich, und das ist auch wieder so ein Stichwort in Richtung KI, in Richtung digitale Welt, digitale Kommunikation. Was macht es mit so einem sozialen Wesen wie Menschen?
Dann unsere letzte Frage. Ist es ein Match? Werdet ihr euch wiedersehen?
Wir wohnen beide in Mainz, vielleicht werden wir uns wiedersehen.
Ja, genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal uns irgendwie treffen auf einen Kaffee oder irgendwo und dann einfach mal das Ausdehnen, den Austausch und schauen, was es noch für spannende Aspekte gibt.
Dann danken wir sehr, dass ihr hier zu Gast wart, dass ihr euch darauf eingelassen habt, auf dieses Blind Date. Ich fand, es waren spannende Sichtweisen und Erkenntnisse auf eure beiden Unternehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, vielen Dank. Das war sehr spannend und auch sehr erkenntnisreich. Mhm.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Geschenke sehen wollt, dann geht sehr gerne auf unsere Social-Media-Kanäle. Da findet ihr auch die Kontakte von den beiden. Vernetzt euch gerne. Ich glaube, es gab viele Einladungen zu Gesprächsansätzen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Tschüss aus dem Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast-Studio. Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.